lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Und Richard, weißt du was? Wir sind angekommen bei Folge 435.
Sehr schön.
435. Und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
Ja, letzte Woche sprachen wir, beziehungsweise du hast mir die Geschichte eines Künstlers erzählt, der allerdings auch mehrfacher Mörder war.
Hm.
Und ansonsten auch ein äußerst unangenehmer Zeitgenosse.
Aber dafür, die Saliera gestaltet hat, eine der bekanntesten Goldschmiedearbeiten der Welt.
Ja, und wer ist das? Perseus und Medusa?
Richtig, ja.
Also der Kopf von Medusa zumindest.
Hast du inzwischen schon die Saliera angeschaut im Kunsthistorischen Museum?
Noch nicht dazugekommen, aber kommt sicher bald.
Zwei Dinge würde ich gerne gleich ansprechen und nicht erst in den Feedback packen, und zwar Aussprachesachen. Morten und Laurin schreiben mir, also Laurin, der Italienisch kann, schreibt, an einigen Stellen hätten seine Ohren gekitzelt. Und zwar,
ist es gut oder schlecht?
Ich glaube, in dem Fall nicht gut. Es heißt Michelangelo, nicht Michelangelo, wie ich das gesagt habe. Das CH spricht man im Italienischen nicht. Und es ist die Piazza della Signoria und nicht Signoria, wie ich das falsch betont habe. So viel dazu. Michelangelo, hast du das, war dir das klar? Oder war dir das bewusst?
Michelangelo.
Ich sag immer Michelangelo.
Ja, ich meine, Michelangelo ist halt die deutsche Aussprache.
Ja.
Also,
du bist nicht überzeugt.
Ich meine, grundsätzlich spreche ich gern Sachen richtig aus, aber ich denke, gewisse Namen sind dann auch schon so lang quasi global verwendet, dass ich denke, dass man da die lokalen Variationen wahrscheinlich schon auch gelten lassen kann.
Also du meinst, es gibt eine deutsch-lokale Variation, die Michelangelo heißt und die dann auch okay ist?
Schau, ich überlege mir da manchmal einfach so, wie das wäre oder wie das ist, wenn jemand in Italien meinen Namen ausspricht. Sagt er Richard? Also, ja. Natürlich kann man dann argumentieren, dass jemand, der so berühmt ist wie Michelangelo, dass man da dann auch den Namen richtig aussprechen muss. Aber was soll ich sagen? Er ist tot. Es wird ihn wahrscheinlich nicht mehr stören.
Michelangelo. Sehr gut. Die anderen Sachen auch, zum Beispiel zur Perseus-Statue, habe ich noch ein bisschen was, aber das kommt dann in den Feedback.
Sehr gut.
Und damit, Richard, würde ich sagen, wir kommen zum Highlight dieser Folge. Nämlich einer Geschichte. Ja, die du erzählen wirst.
Sehr gut.
Und damit würde ich sagen, Bühne frei.
Bühne frei. Daniel, wir springen ins Jahr 53, vor der Zeitenwende. Der Ort, an den wir jetzt einmal springen, ist eine sehr staubige Ebene in Mesopotamien. Südlich eines Ortes, der damals Karhä hieß. Heute ist es die türkische Stadt Harran. Nicht unweit der syrischen Grenze, die im Süden liegt. Es ist Frühsommer und die Mittagssonne brennt, heruntertaucht unter blauem Himmel den staubigen Boden in sehr gleißendes Licht. Allerdings nicht nur den Boden, sondern auch jene, die auf diesem Boden stehen, und es sind nicht wenige, die dort stehen. Über 10.000 berittene Krieger auf der einen Seite, angeführt von einem Feldherrn, den wir als Surena kennen. Und alle gehören sie zum sogenannten Partherreich. Auf der anderen Seite 7 römische Legionen, großteils Infanterie mit einem Kontingent an gallischer Kavallerie und ansonsten auch noch ungefähr 5.000 berittene Krieger. Insgesamt irgendwo zwischen 35.000 und 45.000 Mann. Angeführt werden sie von niemand Geringerem als einem römischen Konsul, beziehungsweise jetzt gerade nicht mehr Konsul, der gleichzeitig auch der reichste Mann Roms ist, nämlich Marcus Licinius Crassus.
Ha.
Es wird unter dieser heißen anfangs Mittagssonne, später auch Nachmittagssonne sein, dass sich das Schicksal dieser beiden Heere und ihrer Anführer entscheiden wird. Daniel, Wir werden in dieser Folge über die Schlacht bei Karrhä sprechen, die nicht nur richtungsweisend für das Partherreich, sondern vor allem auch für die Römische Republik sein wird und deren Ausgang außerdem auch die Zukunft der gesamten Region bestimmen wird. Meine Frage an dich, kennst du die Schlacht von Karrhä?
Also mir sagt konkret jetzt die Schlacht bei Karrhä nichts, aber mir ist natürlich bewusst, dass es diesen Kampf der Römer gegen die Parther gegeben hat, weil das ist mir untergekommen in meiner Folge über Kleopatra Selene. Da geht es nämlich auch teilweise, glaube ich, irgendwer schickt da Truppen hin, die dann untergehen und ich glaube, es ist Cäsar. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Na, sehr gut. Also ein bisschen was hast du schon gehört davon. Ja. Das ist ja eher eine gute Voraussetzung.
Fantastisch.
Wie immer, bevor wir uns dieser Schlacht widmen, lass uns ein bisschen zurückspringen. Ja, wir wollen ja wissen, was es mit der Römischen Republik zu jener Zeit, aber auch mit diesem Partherreich auf sich hat. Im ersten Jahrhundert vor der Zeitenwende, also eben dieses Jahrhundert, in dessen Mitte diese Schlacht stattfindet, ist die Römische Republik im Aufruhr, aber auch im Umbruch. Bis dahin ist aber viel passiert. Und ich werde jetzt nicht den gesamten Aufstieg Roms als eine der führenden Mächte der damaligen Welt im Detail beschreiben. Aber lass mich trotzdem kurz skizzieren, wie das vonstatten geht, weil es so ein bisschen fürs Verständnis der Folge nicht ganz irrelevant ist. Rom beginnt seinen Aufstieg als kleiner Stadtstaat auf der italienischen Halbinsel und entwickelt sich aber dann über mehrere Jahrhunderte zu einer Großmacht. Es sind vor allem die Kriege gegen die Samniten und die Etrusker, die zur Vorherrschaft in Mittelitalien führen. Die Gründe für den rasanten Aufstieg Roms sind recht mannigfaltig. Vor allem aber ist es diese Bündnispolitik Roms, die es ihnen erlaubt, immer wieder neue große Heere aufzustellen. Und der Kontakt zu griechischen Königreichen beginnt, als kleinere Stadtstaaten Italiens dann griechische Verbündete im Kampf gegen diese aufstrebende Macht zu Hilfe holen. Zum Beispiel den König von Epirus oder Epirus im Nordwesten Griechenlands, der ein hervorragender General war und anfangs dann sogar Siege gegen Rom einfahren kann. Ihm wird unter anderem auch folgende Aussage zugeschrieben: Noch ein weiterer Sieg über die Römer und wir sind vollständig verloren. Der Name dieses Königs ist natürlich Pyrrhus. Und nach ihm ist auch der sogenannte Pyrrhus-Sieg benannt. Also ein teuer erkaufter Erfolg. Im selben Jahrhundert, also dem dritten Jahrhundert vor der Zeitenwende, beginnt Rom auch außerhalb Italiens zu expandieren. Beginnt mit den Punischen Kriegen gegen Karthago. Über zwei Schlachten jener Zeit habe ich schon einmal gesprochen, nämlich eben während des zweiten Punischen Kriegs, in dem Hannibal beinahe Rom erreicht. Erzählt habe ich das in Folge 189, die Schlacht bei Cannae. Er wird dann aber letztlich von den Römern besiegt und das erzähle ich in Folge 393, die Schlacht von Zama. Dieser Sieg über Karthago festigt Roms Herrschaft über das westliche Mittelmeer. Und jetzt beginnt auch die Ausdehnung nach Osten. Sie beginnt so mit der Einmischung Roms in die hellenistische Welt nach Hilferufen von Pergamon und Rhodos gegen den makedonischen König Philipp V. Die darauf folgenden makedonischen Kriege erweitern dann Roms Einfluss im Osten noch maßgeblich. Griechenland, einschließlich wichtiger Städte wie Korinth, fällt dann 146 vor der Zeitenwende unter römische Herrschaft und sorgt auch für die Dominanz Roms in der hellenistischen Welt, also quasi in dieser post-alexandrinischen Welt. In Kleinasien werden durch Eroberungen und Bündnisse Gebiete wie das Königreich Pontus und dann auch die reiche Provinz Asia, heute Teil der Westtürkei, in das Römische Reich integriert. Und Syrien, das einmal Teil des Seleukidenreichs war, ebenfalls so ein Nachfolgerreich des Alexandrinischen Reichs, wird dann 64 vor der Zeitenwende zur römischen Provinz. Weil ich jetzt 64 vor der Zeitenwende gesagt habe, bevor das passiert, passiert in Rom selbst was ganz anderes. Etwas, das schließlich auch jenen Mann hervorbringen wird, der dann im Jahr 53 vor der Zeitenwende auf dieser staubigen Ebene dem Heer der Parther gegenüberstehen wird. Und es ist natürlich Marcus Licinius Crassus. Es ist ja so, Im Jahr 88 vor der Zeitenwende beginnt nämlich der erste Bürgerkrieg in Rom. Mhm. Von dem hast du höchstwahrscheinlich schon einmal gehört oder gelernt, sogar im Studium.
Möglicherweise.
Möglicherweise. Jedenfalls, dieser erste Bürgerkrieg, der geprägt ist durch den Machtkampf zwischen einem gewissen Gaius Marius und Lucius Cornelius Sulla, beide sehr wichtige und sehr mächtige, auch Feldherren, der sorgt zuerst einmal für einen Marsch auf Rom durch Sulla und im Zuge dessen auch zum Tod von Crassus Vater und Bruder. Also nicht aufgrund dieses Marsch, sondern dessen, was danach kommt. Vielleicht kurz was über diese Familie von Crassus. Es ist eigentlich eine plebejische Senatorenfamilie, die vor allem während der Zeit der Punischen Kriege politisch aufgestiegen war. Und im Zuge dieses Bürgerkriegs, dessen Ausgangspunkt ein Disput darüber war, wer das Kommando gegen einen König von Pontus führen darf, also wer da gegen ihn in den Krieg ziehen darf. Im Zuge dessen landen sowohl Vater als auch Bruder auf Listen des Gaius Marius, also des Widersachers von Sulla. Und diese Listen, wenn man da drauf ist, ist ungut, weil dann stirbt man höchstwahrscheinlich und so passiert es auch bei ihnen. Also ich habe unterschiedliche Varianten gelesen, aber es ist höchstwahrscheinlich so, dass sich sein Vater selbst das Leben nimmt und sein Bruder wird dann getötet. Marcus Crassus ist nicht auf diesen Listen, beziehungsweise er entkommt dieser ganzen Sache. Es ist auch nicht ganz klar, wie er entkommt. Es ist, kann sein, dass weil er politisch noch nicht tätig war, weil er gerade erst in seinen späten 20ern war, dass er dann nicht auf der Liste steht oder dass er einfach nicht in der Stadt war und flüchten konnte. Er ist jetzt aber auf jeden Fall, nachdem Vater und Bruder getötet wurden, das Oberhaupt der Familie, dieses Zweigs der Crassus-Familie. Und er flüchtet nach Spanien. Es gibt die Geschichte, dass er die ersten 8 Monate in einer Höhle verbracht hat, um sich dort zu verstecken. Er wird so von Plutarch dargestellt. Er ist relativ unwahrscheinlich, weil er mit ziemlich viel Gefolge unterwegs war. Also es wäre recht eng worden in dieser Höhle. Höchstwahrscheinlich ist es so, dass er recht gut auf einem der Landsitze der Familie in Spanien lebt. Und jetzt macht er nämlich etwas, was ziemlich entscheidend sein wird für den Rest seiner Karriere. Er stellt sich dort seine ganz eigene Armee auf. Ja. Er hat zwar kein politisches Amt inne, auch keine offizielle Erlaubnis oder Anweisung, so ein Heer aufzustellen, aber es ist Bürgerkrieg. Das heißt, die Regeln sind hier höchstwahrscheinlich ein bisschen lockerer gewesen und er baut sich jetzt seine ganz eigene Legion auf. 2500 Mann, sogenannte unterbesetzte Legion. Selbst zur Zeit der Römischen Republik hat so eine Legion irgendwo zwischen 4200 und 5000 Soldaten gehabt. Er baut sich die auf und er verwendet sie jetzt, um Städte im Umland so ein bisschen zu erpressen bzw. auszunehmen, womit er sich dann Schiffe leisten kann. Er kann sich Schiffe leisten und mit diesen Schiffen setzt er dann von Spanien über ins von Rom besetzte Nordafrika. Vielleicht erinnerst du dich, Nordafrika eben vor allem deshalb besetzt, weil sie dort ja auch Karthago besiegt haben. Mhm. Dort ist ein gewisser Quintus Caecilius Metellus Pius stationiert, der ein Verbündeter von Sulla ist, also einem der beiden Kontrahenten in diesem Bürgerkrieg. Und Crassus zeigt jetzt hier, dass er, jetzt ist er Anfang 30, schon in der Lage ist, selber Truppen aufzustellen, Truppen zu führen und auch so den entsprechenden Willen hat, sich einzumischen, beziehungsweise Teil dieser Dispute zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn, Crassus schlägt sich jetzt auf die Seite Sullas, hilft ihm dabei, seine Feinde in Rom zu besiegen und es ist auch diese Phase, die es ihm erlaubt, zu dem unsagbaren Reichtum zu gelangen, für den er in erster Linie bekannt ist. Also nachdem Sulla wieder zurückkehrt nach Rom, dort seine Feinde besiegt bei einer Schlacht, die heißt die Schlacht bei Porta Colina, also beim Colina-Tor, dort tut sich Crassus sehr hervor. Sulla ist schon in Schwierigkeiten und Crassus saves the day, wenn man so will. Und er ist jetzt so im inneren Zirkel des Sulla und ist deswegen auch beteiligt bei den sogenannten sullanischen Proskriptionen. Also Sulla übernimmt jetzt quasi absolutistisch die Macht in Rom für einige Zeit und es gibt diese Proskriptionslisten, das im Grunde so ein Programm der politischen Säuberung ist. Und Crassus, der setzt dann hin und wieder auch Leute auf diese Listen, deren Ländereien, deren Immobilien, deren Vermögen er haben will. Mhm. Und er wird im Zuge dessen wahnsinnig reich. Und dieser Reichtum, der bildet die Grundlage für seinen Aufstieg zu einem der mächtigsten Männer in Rom. Nicht zuletzt, weil Crassus zum Beispiel die vielen Immobilien, die er jetzt besitzt, dazu nützt, sie günstig an neue Senatoren zu verkaufen. Also im Zuge dieser Proskriptionslisten starben viele Senatoren oder wurden vertrieben und Sulla setzt 450 neue Senatoren ein und die brauchen natürlich einen Ort, wo sie wohnen können in Rom. Und diese Häuser, die verkauft ihnen jetzt Crassus relativ günstig, sorgt aber auch dafür, dass 450 neue Senatoren gut auf ihn zu sprechen sind.
Das ist ja voll arg, dieses System. Also wie kommt er damit durch?
Wie er damit durchkommt? Ja. Naja, es ist das erste Jahrhundert vor der Zeitenwende. Also wir befinden uns ja jetzt quasi in der Endphase der Römischen Republik. Mhm. Und da kommt man mit solchen Sachen durch. Wir werden aber nachher noch ein bisschen drüber sprechen, was es mit der Art und Weise gemacht hat, wie Crassus heute wahrgenommen wird. Mhm. Und weil du auch sagst, wie kommt er damit durch? Er kommt zwar durch, aber er macht sich schon Feinde damit. Nicht zuletzt auch bei Sulla. Also Sulla, der ist von dieser Art und Weise, wie Crassus diese Proskriptionslisten verwendet, nicht begeistert. Und er wird dann auch relativ schnell aus diesem inneren Kreis des Sulla verstoßen. Trotzdem nutzt Crassus dieses Vermögen und seinen Einfluss, den er sich jetzt erkauft hat, um sich in der römischen Oberschicht zu etablieren. Also er investiert in Land, er investiert in Sklavenhandel, unterschiedlichste Wirtschaftsbereiche und wird zu einem der bedeutendsten Geldgeber in Rom. Er tut sich aber auch militärisch hervor. Im Jahr 71 vor der Zeitenwende wird ihm nämlich vom Senat der Auftrag erteilt, gegen die Sklavenrevolte unter der Führung von Spartacus vorzugehen. Ist dir vielleicht ein Begriff, nicht zuletzt aufgrund des Films? Aus den daraus resultierenden zwei großen Schlachten geht Crassus dann siegreich hervor und es gibt diese Geschichte, dass er dann 6000 der besiegten Sklaven entlang der Via Appia kreuzigen hat lassen. Ist auch etwas, was ja das Bild des Crassus dann später ziemlich prägen wird. Seine politische Laufbahn ist, wie man sich vorstellen kann, geprägt von Rivalitäten, insbesondere mit Pompeius. Pompeius ist, wie soll ich sagen, ein noch jüngerer Emporkömmling, ja, hat auch eine Rolle im Bürgerkrieg gespielt, ist aber auch noch einige Jahre jünger als er, hat auch auf Seiten Sullas gekämpft. Dieser Pompeius macht sich dann später vor allem durch die Bekämpfung von Piraten einen Namen. Übrigens das Piratenproblem auch ein direktes Resultat der Eroberungen Roms, weil dadurch bis dahin bestehende Machtstrukturen destabilisiert werden und das begünstigt dann auch die Piraterie. Beide also recht erfolgreich auf ihre Art und Weise und sie werden dann im Jahr 70 vor der Zeitenwende auch zu Konsuln gewählt, also zum höchsten, mächtigsten Amt in dieser Republik. Es besteht natürlich eine gewisse Rivalität, sie schließen sich aber dann im Jahr 60 vor der Zeitenwende zu etwas zusammen, das dir sicher ein Begriff ist. Sie tun es nämlich nicht nur zu zweit, sondern sie machen es zu dritt mit einer dritten, sehr bekannten Person, nämlich Julius Caesar. Sie schließen sich zusammen zum ersten Triumvirat. Ja. Einer mächtigen politischen Allianz, wobei man dazu sagen muss, es ist keine offizielle, quasi kein offizielles, wie soll ich sagen, Amt, das sie jetzt hier innehaben im Zuge dieses Triumvirats, sondern es ist etwas, das sie miteinander ausmachen. Ideologisch oder sogar menschlich fühlen sich diese drei Männer nicht sehr verbunden, ja. Aber sie sind Pragmatiker und sie sehen in diesem Zusammenschluss, einerseits kann man argumentieren, gewisse Stabilität der Römischen Republik, aber vor allem auch die Möglichkeit, ihren eigenen Ruhm und ihren eigenen Reichtum zu erweitern. Mhm. Im Jahr 56 vor der Zeitenwende wird dieses Triumvirat bei einem Treffen in Gallien, wo sich Caesar zu jenem Zeitpunkt gerade befindet, nochmal gefestigt. Sie einigen sich darauf, ihren Einfluss, ihre Macht, ihr Geld dafür zu verwenden, dass sowohl Pompeius als auch Crassus im Jahr 55 dann zu Konsuln gewählt werden. Und sie einigen sich auch darauf, welche Provinz die beiden dann nach ihrem Jahr als Konsul erhalten sollten. Also vielleicht, ich habe es in irgendeiner anderen Folge, glaube ich, schon mal besprochen, das ist das sogenannte Prokonsulat. Also du wirst Prokonsul von einer Provinz und verwaltest sie dann und das ist so eine Art Belohnung für deine Arbeit, die du als Konsul getätigt hast, weil das immer verbunden ist, entweder mit der Möglichkeit, Krieg führen zu können und dir deinen Ruhm zu erweitern, oder es ist verbunden mit relativ viel Reichtum, weil du diese Provinzen dann natürlich auch entsprechend ausnehmen kannst. Und im Zuge dieses Treffens in Gallien beschließen sie, dass Cäsar, der sich ohnehin in Gallien befindet, dass sein Prokonsulat dort verlängert werden soll, dass Pompeius Spanien kriegt und dass Crassus Syrien erhält. Und es wird dann schließlich auch noch unter dem Einfluss dieser drei sehr mächtigen Männer wird ein neues Gesetz verabschiedet, das sogenannte Lex Trebonia. Und dieses Lex Trebonia, das verlängert diese Prokonsulate der drei Männer von einem auf 5 Jahre. Was bedeutet, dass Pompeius dann 5 Jahre Spanien erhält, Cäsar weitere 5 Jahre in Gallien seine Kampagne durchführen kann und Crassus, der bekommt jetzt Syrien für 5 Jahre zugesprochen, also ab 54 vor der Zeitenwende. Jetzt ist es Zeit, über jene Macht zu sprechen, über jenes Reich, dem Crassus dann im Jahr 53 gegenüberstehen wird. Die Parther. Mhm. Wer sind aber diese Parther und woher kommen sie? Lass uns einmal über diese Parthergenese sprechen. Anfangs sind die Parther ein Stamm unter vielen in der Region des heutigen Iran. Ihr Aufstieg beginnt mit der Eroberung des Seleukidenreichs, also eines der Nachfolgereiche Alexanders des Großen. Im 3. Jahrhundert vor der Zeitenwende gründet Arsakis I., ein Anführer der Parther, das Partherreich, genannt eben nach der Gegend, Parthien. Die Quellenlage ist eine schwierige. Abgesehen davon, dass wir nichts vom Partherreich über haben, das sie selbst verfasst haben, ich erkläre später auch noch warum, gingen auch die ausführlichen Historien der Parther, die von griechischen oder römischen Historikern verfasst wurden, verloren. Sind zwar welche verfasst worden, gingen verloren und wir kennen also nur die Teile, die von späteren Autoren dann übernommen wurden. Gareth Sampson, der ein Buch über diese Schlacht von Karrhä geschrieben hat, der fasst die Entstehung des Partherreichs ungefähr so zusammen. Im Jahr 248 bzw. 247 vor der Zeitenwende wird ein gewisser Arsakes zum Kriegshäuptling seines skythischen Stammes ernannt und die Skyther waren ein Reitervolk aus der eurasischen Steppe. Sie leben am äußersten Rand des Seleukidenreichs. Zwischen 246 und 236 vor der Zeitenwende geschehen dann 3 wichtige Ereignisse. Erstens, die seleukidische Macht im Osten schwindet, was es dem Gouverneur von Baktrien, also einer Provinz des Seleukidenreichs, wenn man so will, also eine Satrapie, was es ihm erlaubt, Unabhängigkeit zu erklären. Und dieser Gouverneur, der setzt Arsakes in diesem Unabhängigkeitskrieg ein. Es kommt aber dann, wie so oft, zum Konflikt zwischen diesen beiden. Und Arsakes und seine Krieger, einschließlich seines Bruders Tiridates, die erobern dann Parthien, das zu jener Zeit so ein Gebiet im Nordosten des heutigen Irans ist, Teile Turkmenistans, vielleicht auch des Nordiraks. Sie töten dann den seleukidischen Gouverneur und sie werden zur neuen Elite. Arsakes ernennt sich selbst zum König und erklärt Parthien für unabhängig. Ein antikes Fragment berichtet auch, in der Stadt Arsak wird Arsakes zum König proklamiert, wo eine ewige Flamme bewacht wird. Also das ist im Grunde die Entstehungsgeschichte der Parther. Und in den folgenden Jahrhunderten dehnen die Parther ihr Reich stetig aus. Sie profitieren von der Schwäche dieses Seleukidenreichs und sie profitieren auch von einem Machtvakuum, das durch Rückzug unterschiedlicher Mächte in der Gegend entsteht. Sie erobern weitere Gebiete, vor allem eben auch Teile Syriens zur selben Zeit. Und ich habe es vorhin ja erwähnt, konsolidiert Rom gerade seine Macht im Westen des Mittelmeers. Also gewinnt die Punischen Kriege, dehnt seine Herrschaft dann auch über größere Teile Europas aus. In dieser Zeit gibt es wenig direkte Konfrontation oder überhaupt Begegnung zwischen Rom und den Parthern. Aber beide Mächte sind sich ihrer gegenseitigen Existenz und auch wachsenden Macht bewusst. Und als Rom dann seine Präsenz im östlichen Mittelmeer und in Kleinasien verstärkt, kommt es auch wirklich zu ersten Berührungspunkten mit dem Partherreich. Syrien, dass er einmal zum Seleukidenreich gehört hat. Das wird dann, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, eine römische Provinz. Und das bringt also die römische Grenze direkt an das Partherreich heran. Und dieses Partherreich ist ein vorzügliches Reich, ja, also neben Ägypten das einzige Großreich im Osten zu jener Zeit. Riesig, städtisch, sehr wohlhabend und hat so wie Rom auch so eine Historie, neue Gebiete zu erobern und über sie zu herrschen. Also ganz im Gegensatz zu dem, wie die Parther in einer Quelle ursprünglich beschrieben wurden, nämlich als das Volk am Rande des Sandes. Der erste dokumentierte Kontakt zwischen Rom und den Parthern findet im 2. Jahrhundert während der Regierungszeit von Mithridates II. Statt. Der schickt eine diplomatische Mission nach Rom, wahrscheinlich um eine Allianz gegen die Seleukiden zu bilden. Diese Mission führt allerdings nicht zu einer direkten militärischen Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Reichen. Es gibt dann in den folgenden Jahrzehnten immer wieder Spannungen zwischen Rom und den Parthern, hauptsächlich aufgrund territorialer Streitigkeiten in der Region des Kaukasus. Die Beziehungen bleiben aber größtenteils friedlich. Das wird sich dann aber mit Crassus' Bestellung zum Prokonsul Syriens ändern. Im Jahr 55 vor der Zeitenwende, Crassus ist jetzt noch Konsul, zieht er nämlich aus Rom aus und bewegt sich in Richtung Syrien, wo er ab dem Jahr 54 er Prokonsul sein wird. Dort angekommen, stellt er gleich einmal ein riesiges Heer zusammen, beziehungsweise ein riesiges Heer auf. Ist natürlich vor allem möglich, weil er so reich ist. 7 Legionen. 7 Legionen baut er auf, die selbst so um die 30.000 Mann sind, dann noch 4.000 Reiter und auch 1.000 gallische Reiter. Woher die kommen, werde ich später auch noch erklären. Ist nicht ganz unwesentlich.
Also die gallischen Reiter, die aus Gallien bis nach Syrien quasi reiten.
Ja, man hat sich viel bewegt zu jener Zeit. Die Frage, die die Forschung allerdings bis heute beschäftigt, ist, warum macht er das? Das Partherreich ist groß, es ist mächtig, es verfügt über eine gefährliche Art von Krieger, die wir später auch noch kennenlernen werden. Und obwohl es direkt an die Provinz Syrien unter der Kontrolle Roms angrenzt, ist es momentan keine direkte Gefahr. Der Konsens in der Forschung war lange Zeit jener Konsens, der auch direkt aus den römischen Quellen entnommen worden ist, die vor allem eben über diese Schlacht und Crassus geschrieben haben. Und ist daher mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ich habe ja erwähnt, Crassus war sehr reich, ein Reichtum, den er sich vor allem über die Subskriptionen zusammengerafft hat. Entsprechend wird er auch in den Quellen behandelt bzw. dargestellt. Also sehr gierig, raffgierig und eben, wenn möglich, will er noch mehr Reichtum anhäufen. Ein zweiter Grund, der oft zitiert wird, ist auch ein für Crassus persönlicher Ruhm und Ehre. Ja, Ruhm und Ehre waren ja in der Römischen Republik wichtige Antriebsmotoren und im Fall des Triumvirats ist es auch noch ganz speziell. Also seine Triumviratskollegen, die zwei anderen mächtigsten Männer im Staat, die haben sich ja schon ihre Lorbeeren verdient und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also Cäsar mit seinem schon seit Jahren andauernden Feldzug in Gallien, zu jenem Zeitpunkt von diesen drei Männern eher noch so der Außenseiter. Pompeius hat sich vor allem seine Lorbeeren verdient im Zuge der Osterweiterung Roms, also Eroberung Syriens und auch Schaffung der Provinz Judäa. Und obwohl Crassus sich ja im Zuge des Bürgerkriegs sehr beteiligt hat und auch beteiligt war, beziehungsweise eigentlich zuständig war für die Niederschlagung des Sklavenaufstands unter Spartacus, hat er nie dieselben Ehren erfahren. Also sowohl Pompeius als auch Cäsar haben schon ihren Triumph bekommen. Also die größte militärische Ehre, die einem zuteil werden kann in Rom, wo man dann durch Rom zieht in einer feierlichen Prozession. Crassus hat es nie erhalten. Crassus hat für das, was er im Sklavenaufstand gemacht hat, eine Ovatio gekriegt. Ist auch eine Ehre, aber nicht so triumphal wie der wortwörtliche Triumphzug.
Aber den würde er kriegen, wenn er die Parther besiegt.
Das ist ein Beweggrund, den man ihm nachsagt diesbezüglich. Die Historikerin Katharina Wecken, die viel zu Crassus geforscht hat, die hat allerdings auch noch zwei andere Theorien. Zum einen hat es mit dem Weltherrschaftsanspruch Roms zu tun. Wobei es hier gar nicht darum geht, das Partherreich oder Parthien einzunehmen, sondern einen König auf den Thron zu setzen, der Rom um Hilfe gebeten hat, nämlich der Bruder des amtierenden Königs Orodes II. Es ist ja nicht nur Rom, wo es drunter und drüber geht zu jener Zeit, auch im Partherreich. Seit Jahren schwelt hier ein Thronfolgestreit. Im Zuge dessen wird der Vater von Orodes II. Und seines Bruders von ihnen getötet. Sie besteigen beide den Thron des Partherreichs, also kriegen zwei unterschiedliche Teile dieses Reichs. Nur sein Bruder, ein gewisser auch Mithridates, aber diesmal der vierte, der verstreitet sich mit seinem Bruder, mit Orodes, und das zwingt ihn, nach Syrien zu flüchten. Er flüchtet also in die Provinz Syrien und sucht sich Hilfe beim zu jener Zeit noch amtierenden Prokonsul, einem gewissen Gabinius. Der sagt ihm zwar Hilfe zu, wird dann aber schlussendlich mit Ägypten beschäftigt sein, wo er ebenfalls involviert ist in Streitigkeiten. Und, wie soll ich sagen, vernachlässigt im Grund dieses Hilfegesuch von Mithridates, was dann schlussendlich dafür sorgt, dass Mithridates das selbst in die Hand nimmt und dann bei einem Feldzug gegen eine der Städte in Parthien getötet wird. Und er hat keine Hilfe von den Römern erfahren. Dieser Ansatz, dass das eventuell auch ein Beweggrund von Crassus war, dass er das jetzt wieder gut macht, aber dass er im Grund hier noch mehr Einfluss übt, beziehungsweise dafür sorgt, dass das Partherreich dann auch in den Einflussbereich Roms fällt, ist nicht wirklich von der Hand zu weisen. Es ist ein Ansatz, der auch von dem vorhin erwähnten Gareth Sampson auf eine Art reflektiert wird. Er schreibt hier nämlich auch im Zuge der Erklärungen, warum diese Expansion Roms überhaupt so stattgefunden hat im Osten. Er schreibt hier von einem sogenannten defensiven Imperialismus der Römischen Republik. Also ursprünglich darauf ausgerichtet, die Grenzen Roms zu sichern. Es stellt sich dann aber als politisch sehr gut und auch als sehr lukrativ heraus, diese Grenzen noch mehr zu erweitern. Gleichzeitig ist es auch so, dass der Rom im Grund seit seiner Gründung Kriege führt. Führt ständig Kriege, und es gibt da äußerst gut geölte Kriegsmaschinerie, über die Römische Republik verfügt, und die soll jetzt eben zu diesem Behuf auch noch einmal eingesetzt werden.
Hm. Und es ist ja auch im Grunde die Art und Weise, wie die Leute, die den Krieg führen, auch quasi zu Ruhm kommen. Also diese Triumphmärsche sind ja auch ein Beispiel dafür. Also man hat ja auch ein inneres Anreizsystem, das zu machen.
Aha. Es ist sehr interessant, dass du das jetzt sagst, weil das hat auch ein bisschen was mit diesem zweiten Grund zu tun, den Wecken erwähnt, der auch noch dafür zuständig sein könnte, dass Crassus die Provinz Syrien haben wollte, nämlich um dort Krieg zu führen, aber nicht für sich, sondern für seinen Sohn.
Ah,
ja. Also sie spricht da vom Stolz des Pater Familias. Crassus hat nämlich einen Sohn, Publius Crassus, der ist zwar jung, zu jung für offizielle Ämter, aber er hat sich schon sehr verdient gemacht, und zwar mit Cäsar in Gallien. Es kann also gut sein, dass der Grund, dass Crassus Syrien haben wollte, was ja besprochen wurde im Jahr 56 vor der Zeitenwende, als sie in Gallien waren, dass er diese Provinz wollte, um seinem Sohn die Möglichkeit zu geben, sich hier Ruhm zu erkämpfen. Und genau das wird auch passieren, weil die vorhin erwähnten 1000 gallischen Reiter, die werden von niemand Geringerem als Publius Crassus, seinem Sohn, angeführt. Crassus, der jetzt also im Jahr 54 vor der Zeitenwende das Kommando vom amtierenden Prokonsul Gabinius übernommen hat, der fällt mit seinem neuen Heer, das sich aufgebaut hat, jetzt schon einmal ins Partherreich ein. Er nimmt in diesem Jahr schon einige Städte ein, befestigt sie, kehrt dann aber wieder nach Syrien zurück, um dort den Winter zu verbringen. Für ihn ist es verbucht schon einmal als ein erster Erfolg. Mhm. Allerdings dieser Rückzug nach Syrien, um zu überwintern, der gibt Orodes, dem König der Parther, tatsächlich Zeit, sich auf eine richtige Konfrontation, also eine richtige Schlacht, die höchstwahrscheinlich stattfinden wird, vorzubereiten. Er stationiert den Großteil seines Heeres an der Grenze zum Armenischen Reich. Nur ein kleineres Kontingent von 10.000 Reitern lässt er im Süden unter dem Befehl von dem zu Beginn schon erwähnten Surena. Diese Stationierung, die hängt damit zusammen, dass es im Grund zwei mögliche Wege für Crassus gab, im Partherreich einzufallen, entweder der Umweg über Armenien, das Rom zu jener Zeit freundlich gesinnt war, oder eben direkt über den Euphrat und die syrische Grenze rein nach Mesopotamien. dieser Surena, der ist auch nicht irgendwer. Also tatsächlich ist er irgendwer, wenn wir uns anschauen, was wir über ihn wissen. Wir wissen nämlich nicht viel über ihn. Wir wissen, dass er einem der wichtigsten Adelsgeschlechter des Partherreichs entstammt und dass er wohl neben dem König einer der angesehensten und fähigsten Adligen überhaupt war in diesem Reich. Tatsächlich wissen wir aber nicht, ob das, was ihm dann zugeschrieben wird, ob das einfach auch nur von den römischen Quellen nach dem Fakt hinzugefügt worden ist. Werden wir nachher noch drüber sprechen, was da die Beweggründe sein könnten.
Und am Ende, Richard, sind alle irgendwer.
Na, so schön. So ja. Philosophisch. Es sind jetzt also diese 10.000 Reiter ungefähr des Surena, die auf Crassus, der jetzt mit seinen über 40.000 Mann zugegen ist, in der Nähe der Stadt Karhä treffen. Karhä ist eine Stadt, die zuvor von Crassus eingenommen und befestigt worden war. Die ursprüngliche Schlachtordnung sieht laut Plutarch so aus, dass Crassus seine Infanterie in der üblichen linearen Formation aufstellt. Ja, also lange Reihe seiner Infanterie flankiert von der Kavallerie auf beiden Seiten. Crassus als Kommandant in der Mitte. Er ändert dann aber diese Formation und zwar zu einem Quadrat. Also zu einem Quadrat, das leer ist in der Mitte, 12 Kohorten, also ungefähr 6.000 Mann auf jeder Seite und die berittene leichte Infanterie flankiert jede dieser Seiten. Also musst du dir vorstellen, sie befinden sich auf einer riesigen Ebene, die so gut wie keinen Schutz bietet und das ist wohl dazu gedacht, dass sie sich von allen Seiten verteidigen können. Es ist grundsätzlich eine gute Entscheidung, wenn man das so bedenkt. Wie sich aber herausstellen wird, gerade im Kampf gegen die Truppen der Parther, die Surena mitgebracht hat, ist es eine sehr schlechte Entscheidung. Die Schlacht beginnt mit einem Angriff der Parther. Sie verfügen über zwei unterschiedliche Arten von Reitern. Es gibt die leichte Kavallerie, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet ist, nicht wahnsinnig geschützt. Und es gibt eine schwere Kavallerie, die sogenannten Kataphrakten. Hast du von denen schon mal gehört?
Nee, nie gehört das Wort. Kataphrakten.
Kataphrakten. Ja, aha. Der Name klingt doch schon so. Hm. Denkt man auch so, okay, das ist wie eine Maschine. Und sie sind auch, wenn man so will, wie Maschinen gewesen. Also diese Kataphrakten, da ist sowohl der Reiter als auch sein Pferd komplett mit einer Rüstung geschützt. Hm. Also die Rüstung des Reiters besteht oft aus Kettenhemden, Schuppenpanzern oder Lamellenpanzern, die den gesamten Körper schützen. Einen Helm haben sie auch noch. Das Pferd ist mit einer sehr ähnlichen Panzerung bedeckt und im Grund sehen Sie, wie es jemand beschrieben hat, eine bewegliche Festung auf dem Schlachtfeld. Typischerweise sind sie mit langen Lanzen ausgerüstet, die es ihnen ermöglichen, Feinde auch aus der Distanz zu attackieren. Manchmal waren sie auch mit Schwertern oder anderen Nahkampfwaffen ausgerüstet, für den Fall, dass sie aus kürzerer Distanz kämpfen. Und die Taktik dieser Kataphrakten, die war oft darauf ausgerichtet, die gegnerischen Linien mit schweren, gepanzerten Angriffen zu durchbrechen. Also gegen Fernkampfwaffen wie Pfeile oder leichte Speere, da schützt ihre schwere Panzerung und ihre Lanzen und allein die Masse ihrer gepanzerten Pferde, die ermöglicht es ihnen, diese feindlichen Formationen relativ effektiv zu zerschlagen. Und genau das hatte Surena mit seinem ersten Angriff vor. Also die erste Angriffwelle besteht aus diesen Kataphrakten, dahinter die leichte Kavallerie. Für die Legionäre, die jetzt hier in diesem Quadrat stehen, muss es ein ziemlich verwirrendes und auch furchteinflößendes Schauspiel gewesen sein. Also diese schweren, in der Sonne glänzenden Rüstungen, die jetzt hier auf sie zureiten. Vor allem, weil sie beziehungsweise Crassus höchstwahrscheinlich nicht einmal gewusst hat, dass die bei dieser Schlacht dabei sein werden. Es ist ja oft so, dass bei solchen Schlachten oder vor solchen Schlachten werden Späher ausgeschickt, um mal zu schauen, wie schaut eigentlich das gegnerische Heer aus. Und Surena hat angeblich seine Kataphrakten angewiesen, sich zu bedecken, also mit anderen Textilien, damit nicht klar wird, dass sie so schwer gepanzert sind. Das heißt, die Späher des Crassus sind davon ausgegangen, dass es 10.000 leichte Reiter sind, ja, also leichte Kavallerie, relativ ungepanzert. Und jetzt mit diesem ersten Angriff sehen sie, dass das eben nicht der Fall ist. Dieser große Aufprall zwischen Legionären und Kataphrakten, der kommt aber nicht. Surena erkennt nämlich, wie tief die Reihen der Römer sind und dass es wahrscheinlich relativ aussichtslos wäre, hier mit seinen Kataphrakten reinzureiten. Er dreht deswegen mit ihnen ab und übergibt dann die leichte Kavallerie, die jetzt die Legionäre umzingeln. Und wir müssen uns das ja auch so vorstellen, es ist sehr heiß, die Sonne brennt runter und es ist sehr staubig. Und es dauert wahrscheinlich, um überhaupt zu erkennen, was hier passiert. Als die Kataphrakten abdrehen, gibt Crassus den Befehl an seine leichte Kavallerie, die jetzt sie umzingelnde Kavallerie der Parther anzugreifen. Aber da ist es eigentlich schon zu spät, weil jetzt kommt der eigentliche Horror dieser Schlacht. Du musst dir vorstellen, 9000 Reiter sind es ungefähr, die jetzt hier die Römer umzingeln. Und diese Reiter, die sind bewaffnet mit den für die Parther typischen Kompositbögen, also so aus Holz und Horn gefertigte Bögen, die ideal sind, um sie auf einem Pferd zu bedienen. Und sie reiten jetzt um diese Formation der Römer herum und lassen jetzt einen wahren Pfeilregen auf sie nieder. Grundsätzlich sind Pfeile für gut trainierte römische Armee kein Problem. Es gibt ja die sogenannte Testudo-Formation, also die schildkrötenartige Formation, wo sich die Legionäre mit ihren Schilden schützen, also so leicht überlappend. Und da sollte so ein Pfeilregen relativ gut abgefangen werden. Es gibt allerdings mehrere Probleme. Die Kavallerie zum Beispiel, die leichte der Römer, die verfügen über diesen Schutz nicht. Und außerdem wird schnell klar, diese Pfeile der Parther, die durchstoßen die Schilde. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Hm. Das Schlimmste kommt aber noch. Dieser Pfeilregen, der lässt nicht nach. Also wir kennen das aus anderen Schlachten üblicherweise, wenn du viele Bogenschützen hast, die haben ein gewisses Kontingent, einen gewissen Vorrat an Pfeilen. Und wenn der erschöpft ist, dann kann man sich überlegen, was man als nächstes macht. Ja. Im Fall der Parther aber ist es so, dass Surena nicht nur seine 10.000 Reiter mitgebracht hat, sondern er hat auch 1.000 Lastenkamele mitgebracht. Und auf diesen Lastenkamelen gibt es Nachschub für seine Bogenschützen. Ah. Das heißt, es funktioniert so, dass die einfach sich abwechseln. Eine gewisse Menge an Reitern lässt dann Pfeilregen auf die Römer nieder, reitet dann, wenn sie keine Pfeile mehr haben, zurück zu den Kamelen, die Surena tatsächlich an die Front gebracht hat, im Gegensatz zum üblichen Prozedere. Sie können dorthin reiten, holen sich neue Pfeile und können weiterschießen.
Und gibt es eine Erklärung dafür, warum die Pfeile die Schilde durchbohrt haben?
Was ich gelesen habe, ist, dass er einfach eine spezielle Art von Pfeilspitze verwendet hat, die dann eine andere Durchschlagskraft gehabt haben als die üblichen Pfeilspitzen, die verwendet worden sind. Das heißt, die Römer, die stecken jetzt in der Falle, ja, umzingelt von allen Seiten im ständigen Pfeilregen und keine Möglichkeit, irgendwo Schutz zu suchen. Und es ist der Moment, als Crassus seinen Sohn Publius anweist, eine Gegenattacke durchzuführen. Wenn man den Ausführungen von Cicero, woher auch diese Idee kommt, dass Crassus seinem Sohn quasi diesen Ruhm geben wollte, dass er in die Schlacht ziehen kann und sich da was verdienen, wenn man dem Glauben schenken darf, dann ist das jetzt der Moment, wo das passieren soll. Mit seinen 1.000 gallischen Reitern, dann noch 4.000 Infanteristen, attackiert Publius jetzt diese leichte Kavallerie der Parther. Nur, die sind einerseits sehr schnell und andererseits verfügen sie auch über eine Fähigkeit, die für Publius wahrscheinlich neu war. Sie können den sogenannten Partherschuss. Das ist eine Technik, die nach den Parthern benannt ist, aber im Grund sehr verbreitet war in dieser Region bei den Reitervölkern und bedeutet im Grund, dass so ein Reiter wegreiten konnte, sich aber während des Wegreitens umdrehen und gleichzeitig Pfeile abschießen.
Ah. Ja,
also wahnsinnig schwierig durchzuführen und für Verfolgende, wie zum Beispiel in diesem Fall Publius, auch völlig verwirrend. Ja. Einerseits schaut es so aus, als würden sie in die Flucht schlagen, aber gleichzeitig werden sie auch mit diesen Pfeilen attackiert. Die verfolgten Parther, denen sie jetzt nachreiten, die haben auch ein weiteres Ass im Ärmel. Sie lassen sich verfolgen, schießen auch hin und wieder zurück, aber führen Publius und seine Männer damit direkt in der Falle. Die landen jetzt nämlich direkt in den Armen oder besser in den langen Speeren der Kataphrakten. Und die machen ihnen jetzt den Garaus. Also Publius und ein Teil seiner Männer können sich zwar noch auf einen kleinen Hügel flüchten, werden dann aber dort entweder getötet oder gefangen genommen. Publius selbst wird der Kopf abgeschlagen und dann auch triumphal vor den Augen seines Vaters Crassus präsentiert. Es ist eine aussichtslose Sache. Die römische Formation hält aber. Also mit jedem weiteren Pfeilregen wird die Formation kleiner, aber sie hält. Erst als die Sonne dann verschwindet, lassen die Pater von ihnen ab, ziehen sich zurück und schlagen ihr Camp für die Nacht auf. Und Crassus und die Soldaten, die noch gehen können, die ziehen sich jetzt zurück in Richtung Karhä, wo sie der Kommandant der Stadt, ein gewisser Coponius, in Empfang nimmt. Allerdings ist es so, diese Stadt ist nicht ausreichend versorgt mit Lebensmitteln und Wasser. Und während dann am nächsten Tag ein Teil der Überlebenden, angeführt von einem gewissen Cassius, der dir vielleicht im Kopf ist als einer jener Männer, der beteiligt war an der Ermordung von Cäsar, die dann einige Zeit später stattfinden wird, die machen sich auf den Weg in Richtung Euphrat, um es nach Syrien zu schaffen, also quasi in den Schutz der eigenen Provinz. Ist allerdings relativ unkoordiniert, dieser Rückzug. Also selbst wenn man Crassus gegenüber freundlicher gestimmt sein sollte als andere, die über ihn geschrieben haben, das ist auf jeden Fall was, das man ihm vorhalten kann. Der Rückzug ist so unkoordiniert, dass er vielen seiner Männer noch das Leben kosten wird. Also schlussendlich werden es 5.000 bis 7.000 Männer seiner Truppen in die Sicherheit schaffen, aber nicht mehr. Crassus ist da allerdings nicht dabei. Er stimmt nämlich Verhandlungen mit Surena zu. Wir wissen nicht genau, was bei diesen Verhandlungen passiert, aber es wurde so aufgeschrieben, dass Gewalt ausbricht und das Endresultat ist, Crassus verliert wie auch sein Sohn Publius den Kopf. Und sein Kopf wird, so wie die Standarten der besiegten Legionen, dann mitgenommen und vor den König gebracht. Und ja, damit ist klar, diese Schlacht ist für Rom verloren. Insgesamt sterben auf dem Schlachtfeld bei Karhä um die 20.000 Soldaten. Ungefähr 10.000 werden gefangen genommen und nur die vorhergenannten 5.000 bis 7.000 schaffen es, sich nach Syrien zu flüchten. Die Verluste bei den Parthern waren relativ gering. Es ist neben Cannae, über das ich auch gesprochen habe, schon in einer vorherigen Folge, eine der verlustreichsten Niederlagen der Römischen Republik und es wird auch schwere Auswirkungen auf eben diese Republik selbst haben. Kurzfristig führt der Tod des Crassus zum Ende des ersten Triumvirats. Also ohnehin, weil er nicht mehr dabei ist, es sind immer drei. Es ist aber auch so, der Wegfall von Crassus als so vermittelnde Kraft zwischen Cäsar und Pompeius sorgt dafür, dass sich die politischen Spannungen in Rom dramatisch verschärfen. Außerdem stellt diese vernichtende Niederlage gegen die Parther und der Verlust einer großen römischen Armee eine ernsthafte Schwächung Roms und seiner militärischen Stärke und auch seines Ansehens dar. Mhm. Also ich habe vorhin gesagt, sie haben diese Fähigkeit entwickelt, schnell neue Truppen aufzustellen. Das reicht jetzt aber auch nicht aus. Also es ist tatsächliche Schwächung hier. Langfristig betrachtet leitet Crassus Tod dann auch eine Kette von Ereignissen ein, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Zukunft der Republik haben. Also diese wachsende Rivalität zwischen Cäsar und Pompeius, die mündet schließlich in einem weiteren Bürgerkrieg, der diese Grundfesten der Römischen Republik erschüttert. Du kennst die ganze Geschichte mit Überschreiten des Rubikons durch Cäsar. Und diese Konflikte, die führen dann schlussendlich zum Untergang der Römischen Republik und zum Aufstieg des Römischen Kaiserreichs. Mhm. Es ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, weshalb die Quellen, die über die Schlacht schreiben und vor allem über Crassus, das sind vorrangig Plutarch und Cassius Dio, wenig Gutes über Crassus zu sagen haben. Ja, wenig Gutes über ihn und die auch die Invasion dieses Paterreichs durchwegs als einen ungerechtfertigten Krieg betrachten. Wobei hier wichtig ist, diese Texte, die wurden relativ spät geschrieben, also im 1. und 2. Jahrhundert nach der zweiten Wende, beziehungsweise im 2. und 3. Jahrhundert nach der zweiten Wende. Man muss aber auch dazu sagen, die Römer ziehen, was Kriegsführung angeht, auch ihre Lehren aus dieser Schlacht. Es werden nie wieder Römer im Osten in eine Schlacht gehen, ohne selbst über starke und auch schwere Kavallerie zu verfügen. Für das Partherreich bedeutet der Sieg ziemliche Stärkung ihrer Stellung. Also die erfolgreiche Abwehr einer der mächtigsten Armeen Roms bestätigt die militärische Überlegenheit der Parther und steigert natürlich auch ihr Ansehen. Es wird aber dann nicht der einzige Krieg mit den Parthern bleiben. Mark Anton zum Beispiel, der wird dann gegen sie in den Krieg ziehen, nachdem sie zeitweise alle östlichen Provinzen Roms eingenommen haben. Er wird ebenfalls scheitern. Unter Augustus wird dann schließlich eine diplomatische Lösung gefunden. Die sorgt zwar für Ruhe, aber beendet damit im Grunde auch alle weiteren östlichen Expansionsversuche Roms. Surena übrigens, der wird nach seinem Sieg gefeiert. kann man ein bisschen vergleichen mit Hannibal, der in Karthago zumindest zeitweise entsprechend wahrgenommen worden ist. Aber wie so oft wird Surena sein Ruhm auch zum Verhängnis. Der amtierende König ist ein bisschen ein unsicherer König, nicht sehr selbstbewusst, und er sieht, dass Surena ihn im öffentlichen Ansehen überflügelt, und er wird deswegen des Verrats bezichtigt und ermordet. Sein Andenken wird ihn allerdings als einen der bedeutendsten Feldherren der Geschichte in Erinnerung behalten. Also ein Mann, der die Kriegsmacht der Römer analysiert hat, ihre Schwächen erkannt hat, ihre Stärken, aber vor allem ihre Schwächen, und sein Heer entsprechend angepasst hat, um sie besiegen zu können. Warum wir allerdings nicht einmal wissen, wie er tatsächlich hieß, das hat damit zu tun, dass nach der Eroberung des Partherreichs, was im 3. Jahrhundert nach der Zeitenwende stattfinden wird, durch die Sassaniden, dass da im Grunde alles Parthische zerstört wurde. Und damit wohl auch der echte Name jenes Mannes, der die Parther gegen die Römer in den Sieg geführt hat. Gleichermaßen oder auf sehr ähnliche Art und Weise wird uns auch Crassus immer als dieser habgierige Mann in Erinnerung bleiben, dessen Gier und Ruhmsucht Rom schließlich dann in den Zweiten Bürgerkrieg und das Ende der Republik geführt haben. Und das, lieber Daniel, war meine Folge über eine Schlacht, die den Römern wortwörtlich ihre Grenzen aufgezeigt hat und die in weiterer Folge schließlich für das Ende der Republik und den Beginn des Kaiserreichs gesorgt hat.
Sehr interessant. Es ist also dann so, dass die Parther nie von den Römern erobert werden, oder führen die später nochmal Krieg?
Richtig. Sie führen, es gibt mehrere Kriege gegen die Parther, aber sie werden nie von den Römern besiegt.
Ah, interessant. Die Folge füllt nämlich, deshalb finde ich es jetzt auch so gut, eine Lücke in meinem antiken Wissen. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass ich in meiner Folge über Kleopatra Selene, das war übrigens Folge 390, da habe ich ja vom Ende der Römischen Republik erzählt, weil da ging es bei mir um das zweite Triumvirat. Und ich deute da nur mal an, dass es da auch einen Konflikt um die Parther geht. Und weil es ist ja so, dass Cäsar ja kurz vor seiner Ermordung plant er ja auch einen Feldzug gegen die Parther. Und wie du es jetzt auch gesagt hast, Marcus Antonius, der scheitert ja mit einem Feldzug gegen die Parther.
Genau.
Und ich habe das eben nur so in einem Nebensatz dann immer so erwähnt, aber habe eigentlich gar nicht gewusst, was so dahinter steckt. Und dass das aber auch ein wichtiger Faktor war oder ein wichtiger Treiber auch, der dann eben zum Ende der Republik führt. Also das ist sehr spannend.
Ja, die Parther haben einen gewissen Einfluss auf das Ende der Republik, aber eigentlich kommt der Einfluss von jemandem wie Crassus, ja, weil wäre Crassus nicht im Parthien oder im Partherreich eingefallen, dann wäre er auch nicht gestorben. Und dann hätte es halt nicht dieses Ungleichgewicht geben, weil er, wie gesagt, Triumvirat, das aus zwei Leuten besteht, kann nicht funktionieren.
Ein Duovirat.
Ja. Ich meine, das wäre nichts Ungewöhnliches, weil es war ja üblich in der Römischen Republik, dass du zwei Co-Konsuln gehabt hast.
Naja.
Aber in dem Fall ist es ja auch kein offizielles Amt gewesen, dieses Triumvirat, sondern es waren einfach die drei mächtigsten Männer der Republik, die sich mehr oder weniger Einfluss, Macht und auch Geld untereinander aufgeteilt haben.
Naja. Und was auch interessant ist an der Geschichte, ist ja, dass die Parther wahrscheinlich eine der wenigen sind, die sich erfolgreich dann gegen die Römer wehren. Also zumindest in dieser Zeit.
Ja, sie bleiben ja auch eine formidable Macht im Osten. Und sie sind eben dann tatsächlich auch die, die dafür sorgen, dass Rom nicht mehr weiter östlich expandieren wird. Mhm. Und der Euphrat wird einfach diese Grenze bleiben, über die man nicht drüber kommt als Rom.
Und du aber nochmal zu den gallischen Reitern. Reiten die wirklich von Gallien bis nach Syrien? Das ist schon weit.
Ja, ja. Ja. Und es waren auch nicht irgendwelche, also es waren in erster Linie gallische Adlige, die auf diesen Pferden gesessen sind. Was auch, was ich gelesen habe, einen gewissen Einfluss gehabt hat auf die Art und Weise, wie sie dann getötet wurden, weil sie, ich meine, es hätte ihnen schlussendlich wahrscheinlich auch nicht viel geholfen, aber die waren dadurch, dass sie Adlige waren und also nicht so eine gut trainierte Einheit miteinander, waren sie dann auch nicht so diszipliniert, dass sie sich dann leichter neu formieren haben können, als dann klar wurde, dass sie hier in eine Falle gelockt werden.
Aber es ist in dieser Geschichte auch wieder, ja, wie sonst auch, die Art und Weise, wie wir heute drüber denken, hängt daran, wie jetzt bei Crassus zum Beispiel, einfach auch an dem, wie die Quellen dann nachher über diese Leute berichten.
Richtig. Also hier ist es, finde ich, wirklich sehr offensichtlich, weil eben diese vorrangigen Geschichten über Crassus oder die vorrangigen Quellen, die wir verwenden, die sind einige Zeit später geschrieben worden und sind natürlich dann auch entsprechend eingefärbt, ja, weil das natürlich nach all diesen Dingen passiert sind, die sein Tod ausgelöst hat. Und das beeinflusst die Art und Weise, wie über ihn geschrieben wird, und es beeinflusst auch die Art und Weise, wie über diese Schlacht geschrieben wird. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Surena dargestellt wird als einer der wichtigsten Adligen und so weiter. Und da muss man natürlich dann auch bedenken, dass, um zu legitimieren, dass hier die Römische Republik verloren hat gegen dieses Partherreich, dass der Anführer, der Pater, natürlich als noch mächtiger dargestellt wird. Also all diese Dinge, das ist immer so das Problem, wenn du halt niemanden hast, der direkt von der Schlacht berichtet und das dann auch noch überlebt.
Ja.
Bis in die heutige Zeit.
Ja. Und es ist auch wieder so eine Geschichte, wo man sich schon auch klar machen muss, dass da irgendwie einfach tausende Leute auf grausame Art und Weise sterben.
Ja. Ungeachtet dessen, ob das jetzt aufgrund der Gier des Crassus war oder weil er seinem Sohn unbedingt einen Sieg bescheren wollte oder welche anderen Beweggründe es gegeben hat, es sind tausende Leute auf diesem staubigen Boden. Ach. In Mesopotamien verblutet.
Aber auch allein schon der Weg dorthin muss ja unfassbar mühsam gewesen sein. Wie viel Kilo müssen die an Rüstung und so mittragen, und dann gehen sie im Grunde durch die Wüste. Das ist schon...
Ja. Also man muss natürlich auch dazu sagen, die Gegend um den Euphrat ist sehr fruchtbar, aber wenn es ein bisschen weiter weg ist, dann nicht mehr so. Also sie sind nicht die ganze Zeit durch die Wüste gegangen, aber dort, wo dann die eigentliche Konfrontation stattgefunden hat, das war Wüste. Ja, ich meine, es ist wahnsinnige Schinderei. Es ist nichts, was, weil es ja oft dann so ein bisschen glorifiziert wird. Ja,
ja.
Ruhm Roms und diese Legionen und so weiter. Es ist keine schöne Arbeit gewesen. Vor allem nicht, wenn du dann so endest.
Na, absolut. Gibt es Hinweise, die dich erreicht haben?
Tatsächlich keine. Ich bin irgendwann einmal auf die Schlacht von Karrhä gestoßen, und das war aber relativ nah an einer anderen Schlachtfolge, die ich gemacht habe.
Von Cannae.
Dann habe ich so ein bisschen später war es. Und es ist ja auch, also ich glaube, es war wahrscheinlich zu nah an der Schlacht von Sama, die ich ja vor relativ kurzer Zeit gemacht habe, also der Sieg über Hannibal. Und dann habe ich so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und jetzt gedacht, es ist Zeit.
Ich glaube, es war anders.
Zu tun.
Du hast eingegeben in der Suchmaske Schlacht von, und dann wolltest du eigentlich Sama schreiben.
Cannae.
Du wolltest Cannae schreiben und hast dann Karrhä ist da rausgekommen, und dann hast du gedrückt und hast gedacht, hä, komisch. Und dann hast du gemerkt, da mache ich auch mal eine Folge drüber.
Du und unser Publikum könnt euch jetzt aussuchen, wie es wirklich war. Die Quellen schweigen sich aus darüber.
Ich schaue jetzt mal, wenn ich jetzt eingebe, Schlacht bei. Da kommt erst. Wenn du Schlacht bei C eingibst, dann kommt bei mir als zweites Schlacht bei Christi. Du hast auch schon mal eine Folge gemacht.
Ja.
Und erst
auch so gefunden. Noch nie gehört vorher.
Genau. Und dann kommt bei mir die Schlacht bei Karrhä. Also kommt Edi. Und dann kommt noch eine. Da machst du wahrscheinlich bald drüber eine Folge. Das ist die Schlacht bei Culloden.
Ach so, Culloden in Schottland. Ja, da habe ich schon viele Hinweise gekriegt.
Verstehe.
Das ist eine der wichtigsten Schlachten, aber kann ich jetzt halt auch erst in ungefähr 100 Folgen machen.
Sehr gut, so kommst du also zu deinen Themen, jetzt weiß ich Bescheid.
Ja. Ich war dort übrigens auf diesem Schlachtfeld, also in Schottland.
Ah, bei Culloden.
Ja.
Interessant.
Ja, ist sehr interessant.
Wie du jetzt gemerkt hast, ich habe keine Ahnung dazu, also ich freue mich über die Folge. Gibt es Bücher oder irgendwelche Literatur an die du gerne machen wollen würdest?
Es ist viel geschrieben worden, natürlich über Crassus und auch über diese Schlacht, aber die Quellenlage ist tatsächlich sehr überschaubar, so dass, Cicero hat auch über Crassus geschrieben, aber es berufen sich mehr oder weniger alle auf dieselben Quellen, aber ein sehr interessantes Werk, relativ neues, ich glaube 2008 rauskommen, von Gareth C. Sampson, das heißt Defeat of Rome, Crassus, Karrhä and the Invasion of the East. Der sich sehr anstrengt, sich ein bisschen fernzuhalten von diesen üblichen Narrativen, die es gibt. Ja. Also jetzt nicht revisionistisch in der Art und Weise, wie über diese Schlacht, aber man merkt, da ist wichtig, irgendwie auch Aspekte rauszustreichen, die üblicherweise in der Darstellung nicht vorkommen. Und dann habe ich ja auch schon erwähnt, Katharina Wecken, die geschrieben hat, Der lange Schatten von Karrhä, Studien zu M. Licinius Crassus mit einigen Aufsätzen über Crassus, unter anderem eben auch über die Beweggründe, warum er diese Provinz Syrien haben wollte und ob es eventuell mit anderen Gründen als denen, die üblicherweise verbreitet werden, zu tun gehabt hat.
Sehr gut. Ja, ich nehme an, Richard, du könntest noch mehr erzählen über die Schlacht bei Karrhä.
Ja, also ich muss dazu sagen, auch das Buch von Samson ist sehr gut, wenn du diesen Überblick haben willst über, wie Rom überhaupt so groß worden ist und wie das mit der ostwärtigen Expansion und so weiter angefangen hat. Also die ersten beiden Kapitel, der vier Kapitel, glaube ich, beschäftigen sich nur mit dieser Thematik und dem Aufstieg der Parther dann und dann erst mit dem Rest. Also es ist ein sehr ausführliches Buch.
Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, Richard, geh mal über, oder, zum Feedback-Hinweis-Blog.
Ja, kommen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail tun. feedback@geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen, geschichte.fm. Auf den diversen Social-Media-Plattformen sind wir auch zugegen. Da heißen wir Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach geschichte.social in einen Browser eingeben. Da landet man auch direkt auf unserem Profil und kann uns folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, macht das am besten auf Apple Podcasts, aber einfach auch sonst grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir freuen uns sehr, vor allem wenn es gute Bewertungen sind.
Richtig. Außerdem kann man uns auch lesen. Und zwar haben wir das Buch geschrieben, Geschichten aus der Geschichte. Also das heißt zufälligerweise so wie der Podcast. Und man kann es überall dort kaufen, wo man Bücher kaufen kann. Also wahrscheinlich nicht in allen Buchhandlungen, aber sagen wir mal in den gut sortierten Buchhandlungen. Und es gibt Merch unter geschichte.shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Und zwar die eine bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christian, Lena, Stefanie, Kai, Elisabeth, Silat, Andreas, Lisa, Achim, Sebastian, Thomas, Oliver, Dennis, Christine, Maximilian, Judith, Mario, Urs, Laura, Katharina, Achim, Marc, Oliver, Markus, Christine, Tina, Axel, Stefanie, Valentin, Julian, Clemens, Matti, Max, Peter, Theresa, Lukas, Johnny, Christian und Margarita. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen, oder?
Richtig, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Die Patergenese.
Ich hab das so lange vorbereitet.
Ja, das glaube ich dir. So hört sich's auch an.